Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 unterwegs. Mit dem Treffpunkt aus der ehemaligen DDR.
Ja, und heute Potsdam als dritte Stadt von unserer Reise durch die ehemalige DDR. 20 Jahre ist es ja her, wo die Mauer in Berlin gefallen ist und damit dem DDR-Regime das Genick gebrochen hat. Wir sind auf den Spuren von der ehemaligen DDR, Dienstag Zwickau. Dann sind wir am Mittwoch zu Leipzig gewesen und heute jetzt eben zu Potsdam. Und wir senden heute aus einem ehemaligen Stasi-Gefängnis. Andreas Mehlstäuber, Sie waren hier inhaftiert. Weshalb?
Ich habe versucht, die DDR zu verlassen, illegal, und habe bei einem versuchten unerlaubten Grenzübertritt von Tschechien nach Bayern wurde ich verhaftet und kam dann nach Hohenschönhausen später hierher.
Mehr vom Andreas Mehlstäubl, der da in dem Stasi-Gefängnis war, unter anderem, erfahren Sie gerade anschliessend. Und wir erzählen Ihnen in diesem Treffpunkt unter anderem auch, wie und wo die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg da in Potsdam das Papier unterzeichnet haben, Deutschland aufgeteilt haben und wo dann 1949 die DDR daraus entstanden ist.
Don't get me wrong. You can speak your
kurz nach der 9. Sie hören den Treffpunkt. Wir senden heute auf unserer DDR-Tour 20 Jahre nach dem Mauerfall aus Potsdam. Ich bin einmal, mag mich noch gut erinnern, wegen einem Wachvergehen. Ich bin eingeschlafen auf der Wache, ein paar Tage im scharfen Arrest gewesen. Die Zelle, ja, knapp 1,50 Meter breit, etwa 2,5 Meter lang, aber das weiss ich noch gut, 4 Meter hoch, 1 Stunde Bewegung draus, sonst 23 Stunden in diesem Hamsterkäfig rein. Eine grauenhafte Erinnerung für mich, aber ganz, ganz sicher nicht zu vergleichen mit einem Stasi-Gefängnis, so wie das hier an der Lindenstrasse zu Potsdam, wo man den Treffpunkt heute sendet. Heute ist das Stasi-Gefängnis eine Gedenkstätte, ein Mahnmal, könnte man auch sagen, für eben vergangene Stasi-Zeiten, Stasi-Staatssicherheit zu DDR-Zeiten. Andreas Mehlstall, wir haben Sie schon kurz gehört, Sie waren hier inhaftiert an der Lindenstrasse. Wie hat die Zelle ausgesehen, in der Sie gewohnt oder eingesperrt waren?
Ich würde eher sagen, vegetiert. Das ist, glaube ich, eher das richtige Wort. Die war ungefähr 3,50 Meter lang, 2 Meter breit, mit einem Bett, einem kleinen Tisch, einem Hocker und ja, einer großen Tür, die nicht aufging und kein Fenster, sondern Glasbausteine, wie Sie ja vielleicht schon gesehen haben. Das hatte den Sinn, dass man nicht nach draußen gucken konnte. Und man hat lediglich gesehen, ob es draußen hell oder dunkel ist. Zwischen diesen Glasbausteinen, die versetzt gemauert waren, war ein kleiner Lüftungsschlitz, wo spärlich Luft reinkam. Im Sommer war die Zelle unglaublich stickig und heiß. Und es kam minimale Frischluft rein. Ja, und dann saß man da den ganzen Tag.
Durfte man lesen? Durfte man schreiben?
Nein. Man hatte weder was zu lesen, man hatte keinerlei persönliche Sachen, überhaupt gar nichts. Das wurde einem alles weggenommen. Und Sinn der Haft war im Prinzip, einen weich zu klopfen. Und es gab nur auf, ja, ich sag mal, wenn man dem Vernehmer gefallen hat, beziehungsweise wenn die Aussagen so waren, wie der Vernehmer das hören wollte, dann gab es vielleicht mal ein Buch, aber ansonsten nichts. Was zu schreiben und sowas gab es überhaupt gar nicht. Man hatte keine Stift, kein Papier, nichts dergleichen.
Wie war das Essen?
Das war ziemlich schlecht, aber aufgrund der mangelnden Bewegung, die man hatte, ausreichend, sag ich mal, ausreichend, aber sehr langweilig. Es gab keinerlei Vitamine. Einmal in der Woche gab es einen Apfel und einmal in der Woche gab es ungefähr 0,3 Liter Milch und mehr nicht.
Wir stehen hier jetzt in diesem Hof oder im Innenhof dieses Stasi-Gefängnisses und stehen vor einer anderen Zelle. Ich darf Sie bitten, mal vorzugehen und da reinzugehen. Das ist ein Raum für Sie, die haben 2 Meter breit, 2,5 lang und auch etwa 3,5 Meter hoch. Kein Fenster, wenn die Tür zugeht, eine Eisentür, dann ist man in einem geschlossenen Raum ohne Fenster. Das Einzige, was man sieht, ist der Himmel und auch da ist natürlich ein Gitter drüber. Was war das für ein Raum?
Das war eine sogenannte Freigangzelle, wo man, auch wenn man sich an die Haftordnung gehalten hat, durfte man hier raus, um mal frische Luft zu schnappen. Aber nicht, wie es üblich heißt, zur Freistunde, weil es war nie eine Stunde, es waren maximal 10 bis 15 Minuten vielleicht. Und man war aber einfach froh, überhaupt mal frische Luft zu haben, also mehr, ein bisschen größeren Platz zum Laufen und vor allen Dingen, dass man den Himmel sehen konnte. Weil das konnte man ja aus der Zelle durch die Glasbausteine nicht machen.
Herr Mehlstäubl, was haben Sie für Gedanken gehabt? In der Zelle nichts zu lesen, nichts zu schreiben, außer man hat ein einigermaßen Einvernehmen mit dem Gefängniswärter. Hier eine Stunde drin in den Himmel geschaut. Was für Gedanken bewegen einen da?
Das ist sehr im Nachhinein sehr schwer zu sagen. Ich glaube, irgendwann hat das Gehirn dann abgeschaltet. Also so nach 2-3 Wochen Einzelhaft fängt man nach einer Woche spätestens an, mit sich selbst zu reden, ohne dass einem das auffällt. Und man ist froh, wenn man zum Vernehmer kommt und verhört wird.
Das heißt, dieser Vernehmer, der eigentliche Feind ist, wird plötzlich irgendwie zu einem Freund?
Ja, das ist der einzige Kontakt, der vermeintlich einzig menschliche Kontakt. Ja, die Wärter haben nicht zu einem gesprochen. Es gab keine Zellengenossen. Also ich hatte hier zumindest keinen. Und ja, dann wird der automatisch zu einem Gegenüber. Obwohl man weiß, dass das eigentlich der Feind ist. Man unterhält sich dann. Und das ist ja Sinn dieser Haftmethode, dass man einfach die Leute bricht und gesprächig macht.
Lassen Sie uns kurz nochmals über den Moment der Verhaftung sprechen. Das war am 2. Juni 1986 in der GSSR. Nach Paragraph 213 wurden Sie da verhaftet für ein Jahr und 6 Monate. Jetzt haben Sie erzählt, Sie wollten die Grenze überqueren in der Hoffnung, dann in die Freiheit zu kommen. War das nicht ein bisschen blauäugig, da einfach illegal über die Grenze zu gehen und dann zu hoffen, dass Sie nicht erwischt würden?
Aus meiner Sicht nicht, weil ich habe schon damit gerechnet, dass ich erwischt werde. Also man muss das einkalkulieren. Ich habe mir die Tschechei ausgesucht, weil ich dachte, dass die Grenzsicherungsanlagen, wie es damals so schön hieß, nicht so gut ausgebaut sind wie von zwischen den beiden deutschen Staaten.
Sie meinen keine Todeszonen, keine Todesschützen und so?
Damit habe ich schon gerechnet, aber nicht so, ich sag mal, nicht mit so einer hohen Mauer und diese ganze Technik, die sie hatten. Damit habe ich eigentlich gedacht, außerdem war der Sperrstreifen nicht so groß wie in Ostdeutschland. Und da habe ich mir einfach bessere Chancen ausgerechnet. Und ich habe es eigentlich deswegen gemacht, weil mein Kalkül war, es war üblich, dass die Bundesrepublik politische Häftlinge freigekauft hat. Und nach der Hälfte, 2/3 der Strafe man sozusagen in den Westen abgeschoben wurde. Und damit habe ich einfach gerechnet, dass mir das auch passiert. Und bei einer erwarteten Strafe von 1,5 Jahren, das war so das übliche Strafmaß, habe ich gedacht, okay, nach 7 Monaten ungefähr hast du es geschafft.
So war es dann nicht. Sie wurden 1,5 Jahre festgehalten als politischer Gefangener. Und nicht, stimmt nicht, wie lange?
Insgesamt 7 Monate. Dann kam eine Amnestie. Erich Honecker reiste damals in die Bundesrepublik. Das war der erste offizielle Besuch. Und im Zuge dessen musste er sich ja irgendwie erkenntlich zeigen und hat eine große Amnestie veranlasst. Sind zigtausende Leute aus den Gefängnissen gekommen. Damit platzte natürlich auch meine Idee, in den Westen freigekauft zu werden. Dann stand ich wieder in der DDR und dann ging das Theater von vorne los. Weil dann wurden natürlich massiv Druck ausgeübt, mit allen möglichen Sachen, dass man nicht mehr irgendwo hinfahren darf. Man hatte ein Ersatzpersonaldokument und so weiter. Also dann haben die Repressionen im Prinzip erst richtig angefangen.
Lassen Sie uns hier wieder rausgehen an diesem engen kleinen Raum. Da kriegen wir fast keine Luft, obwohl es nach oben offen ist. Etwas würde mich noch interessieren, Herr Mehlstäubl. Sie haben gesagt, Sie wurden verhört. Aber Sie haben ja, außer dass Sie versucht haben zu fliehen, gar nichts gemacht. Was wollte man denn von Ihnen hören? Was wollte man herausholen aus Ihnen?
Das war eigentlich kurios, muss ich sagen, weil die Untersuchung, die sogenannte, hat bei mir ungefähr 4 Monate gedauert. Also eigentlich, ich sag mal, durchschnittliche Zeit. Aber was mich eben auch sehr gewundert hat, ich habe immer gedacht, was wollen die von mir wissen? Und die haben im Prinzip, das Einzige, was die wirklich interessiert hat, waren potenzielle Mitwisser, Freundeskreise und so weiter, um eventuell andere Fluchtversuche im Vornherein zu verhindern oder Mitwisser strafrechtlich zu belangen. Weil das Wissen einer Straftat oder einer versuchten Republikflucht war natürlich auch schon strafbar. Man konnte dafür genauso lange ins Gefängnis kommen wie jemand, der es wirklich gemacht hat. Ne? Also
sind Sie heute, jetzt machen wir einen Bogen, wir können natürlich nicht jeden Aspekt anschauen. Ich möchte Sie auch nicht da plagen oder quälen mit Erinnerungen. Ist nicht schlimm für Sie?
Nein.
Haben Sie es verdaut?
Ich würde sagen, zum Großteil verdrängt. Zum Großteil verdrängt. Aber was mich antreibt, auch diese Arbeit in der Gedenkstätte zu machen, ist die Tatsache, das Aufklären dessen, was geschehen ist. Weil heutzutage, 20 Jahre danach, haben ganz viele Leute es komplett vergessen, verdrängt. Entsprechende Spielfilme haben ihr Übriges dazu beigetragen, dass die DDR immer erst als lustiges Völkchen angesehen wird, was irgendwie ganz witzig war mit kleinen, bunten Pappautos. Ich habe es anders erlebt und ich halte es für ganz wichtig, dass Kinder, Jugendliche wissen, dass es das gab und dass es auch eine andere Seite gab, die einfach heutzutage ja nicht mehr groß die Rede von ist. Ne?
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie darüber gesprochen haben, Andreas Mehlstäubl, und wünsche natürlich alles Gute für die weitere Zukunft. Das ehemalige Stasi-Gefängnis da in Potsdam an der Lindenstraße, man sagt übrigens auch, Lindenhotel ist schon vor der DDR ein Gefängnis gewesen, schon ab 1820, dann auch später während dem Naziregime und auch nach dem Zweiten Weltkrieg ist es als Gefängnis gebraucht worden. Der sowjetische Geheimdienst hat da Leute eingesperrt. Der Felix Münger geht das Haus jetzt mit der leidigen, langen Gefängnistradition anschauen als nächstes hier im Treffpunkt aus Potsdam.
Des murs sur les ronciers, au bord de l'Isère, on cueillait des murs et des baisers, encore un peu verts, on regardait les filles riaient, souriaient sous leurs jupes jonquilles. Les fruits de l'été s'éveillaient, on cueillait les murs sur les ronciers, au bord de l'Isère. Et si les ronds sous l'amour piquaient, la belle affaire, c'était l'âge où l'on remplissait nos premiers cendriers. Rêver de vivre sans se plier, histoire de se distinguer. C'était l'âge où l'on se saoulait de toutes les idées. On cueillait des murs sur les ronciers après le ciné. Ces vieux films en noir et blanc mais faits comme on les aimait. On parlait pour les filles écoutaient à côté. Il fallait que l'on brille pour les approcher de plus près. L'on refaisait le monde qu'on voulait, le sourire aux lèvres pour mieux cacher qu'un jour tout allait changer. C'était l'âge où l'on attendait l'avenir qui venait. On cueillait les murs sur les ronciers au bord de l'Isère. Et si les ronds sous la vie piquaient, la belle affaire.
Treffpunkt, der Donnerstagmorgen. Wir senden aus Potsdam heute, sind unterwegs in der ehemaligen DDR. Eine Reise, die Felix Münger und ich machen, ja, weil wir Spuren suchen aus der DDR-Zeit. Wir treffen Menschen, die in der DDR gelebt haben und uns aber nicht nur von früher erzählen, sondern uns auch sagen, was sich in ihrem Leben in diesen 20 Jahren seit der Wiedervereinigung verändert hat, positiv, negativ. Und heute senden wir aus Potsdam, weil da unter anderem ein Stasi-Gefängnis betrieben worden ist zu DDR-Zeiten. Und das schauen wir uns jetzt an, zusammen mit dem Felix Münger und der Gabriele Schnell.
Und wir zwei, Gabriele Schnell, also die Chefin da von dieser Gedenkstätte zu Potsdam und ich, wir sind in dem Gefängnis schon so ein bisschen umeinander marschiert. Wir sind zuerst durch den Innenhof gelaufen. Das ist ein enger Hof, etwa 20 auf 20 Meter, der umgeben ist von ganz hohen Mauern, von Bachsteinmauern, mit Fenster an Fenster, kleinen, vergitterten Fenstern. Sehr einen bedrückenden Eindruck hat das bei mir hinterlassen. Dann hat mich dann Gabriel schnell zu einem Seitentrakt geführt, innerhalb von dem Hof. Und wir sind dort durch mehrere Stahltüren durch, ganz in einer engen Atmosphäre. Wir sind in die Gänge hineingekommen, wo dann Zelle an Zelle steht. Und jetzt sind wir etwa im dritten Stockwerk von dem Gefängnisblock angekommen. Bei einer von den Zellen haben wir Halt gemacht. Da steht Originalzelle 1989. Wenn ich in die Zelle hineinschaue, die ist etwa, ja, 3 Meter lang wahrscheinlich, 2 Meter breit, und drin stehen 2 Pritschen. Es hat ein Lavabo, es hat ein kleines WC, 2 kleine Kartonschachteln wahrscheinlich, wo die beiden Häftlinge, die da eingesperrt waren, ihre persönlichen Waren haben können hinterlassen. Gabriele Schnell, war das so die typische Zelle, wo die Häftlinge hier im Gefängnis schmachten mussten?
Ja, das waren also ganz typische Zellen, und das, was man hier so sieht, diese Ausstattung mit diesen Pritschen und dem Bettzeug, den mit diesen Glasbausteinen zugemauerten Fenstern. So haben alle Zellen hier im Gefängnis 1989 ausgesehen.
Sie haben gesagt, bei den Fenstern, das ist ein Glas, wo man nicht durchsieht. Man sieht ein bisschen das Sonnenlicht durchscheinen. Man sieht aber auch die Gitterstäbe, aber raussehen tut man nicht. Das war Absicht.
Aber ganz erklärte Absicht. Also das wollte man den Häftlingen eben nicht gewähren. Nicht mal diesen Blick auf diesen tristen Gefängnishof.
Waren die den ganzen Tag hier drin?
Ja, also ein Häftling ist nur aus der Zelle herausgekommen, wenn er zum Verhör geholt wurde oder eben für den täglichen Freigang. Also das hatte vorhin der Herr Mehlstäubel ja schon erzählt, dass man einmal am Tag für 10 Minuten oder 20 Minuten an die frische Luft kam. Das war auch notwendig, weil in diese Zellen im Grunde keine Frischluft einströmte. Ja, diese Fensterverschluss, das ist eine Doppelwand aus Glasbaustein mit einem Schlitz dazwischen. Da sollte Luft reinströmen. Im Sommer geschah das nie. Wenn es drin warm ist, draußen warm ist, da strömt nichts. Und im Winter war es sehr kalt.
Man kann sich das vorstellen, wie die Atmosphäre hier drinnen war in dieser Zelle, wenigstens ein bisschen, wenn Sie das so schildern, Gabriele Schnell. Der Andreas Mehlstäubel, den wir vorhin gehört haben, das war ein Häftling, deshalb wurde er Häftling, weil er ausreisen wollte. Wer waren sonst die Häftlinge? Insgesamt zur DDR-Zeit gab es ja hier 7000 politische Häftlinge, die irgendwann mal da waren.
Die irgendwann hier in diesem Gefängnis waren, und es gab noch 14 weitere solcher Gefängnisse. Ja, wenn man jetzt den ganzen Zeitraum nimmt von 1952 bis 89, dann war die größte Häftlingsgruppe diejenige, die aufgrund von Fluchtdelikten wie der Andreas Mehlstäubel verhaftet wurden. Das waren fast 2000 Menschen. Die nächste Gruppe, wenn man so will, das sind diejenigen, die wegen Spionage verurteilt worden sind. Das war vor allem in den Jahren 1950 bis 1961 zum Mauerbau der Fall. Also im Jahr 1958 waren 88% der zu dieser Zeit eingesperrten Menschen wegen dieses irrigen Vorwurfs, ein Spion zu sein.
Und dann gab es noch den Vorwurf, ein Hetzer zu sein.
Ja, Hetze war also auch die drittgrößte Gruppe. Also das bedeutete, wenn man seine Stimme erhob, meinetwegen 1968 gegen den Einmarsch der Sowjets in Prag, wenn man das gesagt hat im Kollegenkreis und es hat einen jemand denunziert, dann hieß das Hetze und dann konnte man ohne weiteres hier landen.
Wir haben es vorhin vom Andreas Mehlstäubel auch gehört. Er wurde immer wieder verhört. Man wollte wissen, wer da gewusst hat von der Flucht. Also die Behörden wollten dann Wisser, Helfershelfer und so weiter herausfinden. Wie ist man denn da vorgegangen? Also was hat der Staatsapparat in der Hand gehabt für Machtmittel, um eben diese Häftlinge gefügig zu machen?
Da muss man jetzt in das System Stasi eintauchen. Also die Verhöre dienten dem einzigen Zweck, dass die Häftlinge alles Mögliche preisgeben und die Stasi ihr Geheimwissen vervollständigen wollte. Aber oft hat die Stasi ja schon Dinge gewusst, bevor der Mensch verhaftet wurde, durch Wohnungseinbrüche heimlich, ja, durch die Verletzung des Briefgeheimnisses. Also das haben sie alle schon gewusst, und dann haben sie mit psychologischen Methoden, das hieß operative Psychologie, also versucht, zum einen alles in Erfahrung zu bringen und zum zweiten den Menschen kaputt zu machen.
Und Gabriela Schnell, und ich sind jetzt auf dem Gang ein paar Schritte weiter gelaufen, an mehreren Zellen vorbei. Und jetzt bei einer Zelle, die offen steht, schauen wir rein, da steht Strafzelle. Also hier wurden auch Häftlinge diszipliniert, nehme ich an. Aber wahrscheinlich auch mit physischer Gewalt, wenn ich das jetzt mir so ansehe.
Also diszipliniert ist das falsche Wort. Das war eine richtige Folterzelle, als dieses Gefängnis ein sowjetisches Geheimdienstgefängnis war, von 1945 bis 1952. Und danach beginnt ja die Zeit als Stasi-Gefängnis. Da war das dann eine Strafzelle. Und der Vernehmungsoffizier, der konnte also beschließen, wenn der Häftling nicht so gefügig war. Ja, also das hieß dann, wenn sie nicht mit uns kooperieren, dann müssen wir sie zusätzlich bestrafen. Und dann konnte man hier rein gesperrt werden. Und diese Zelle, also die besteht ja, ist ja...
Gehen wir mal rein? Mal,
ja, ja. Schauen Sie. Die hat also durch ein Längsgitter ist sie in zwei Teile geteilt. Im rechten Teil steht eine Holzpritsche. Das war also die Ruhestatt für die Nacht. Und der linke Teil ist nochmal durch ein Quergitter geteilt. Dahinter befindet sich die Toilette. Der Häftling hatte also nie einen freien Zugang zur Toilette und auch nicht zu dieser Bettstelle.
Also musste immer darum bitten?
Ja, immer darum bitten. Und er musste stehend hier in diesem kleinen Bereich, wo wir jetzt sind, in diesen anderthalb Quadratmetern, die Zeit zubringen, in Dunkelhaft und zumeist unbekleidet oder in Unterwäsche. Das war im Winter dann, da wurde dann das Fenster noch so geöffnet, dass die kalte Luft reinkam. Ja, und dann gab es auch nur alle zwei Tage etwas zu essen, also Strafverpflegung, die wirklich aus Brot nur bestand und Tee. Ja.
Das ist eine Zelle aus Sowjetzeit, also 45 bis 52 damals, als die Sowjetunion hier war und eben Häftlinge gefoltert hat, wie Sie gesagt haben. Zur DDR-Zeit wurden die Häftlinge auch gefoltert. Wir haben weiter unten sind wir an einer Zelle vorbeigekommen. Die ist dunkel. Wer kam da rein?
Das konnte also auch jeden treffen, wenn er sich nicht so verhielt, wie die Stasi das von ihm erwartet hat.
Dann musste man im Dunkeln stehen, warten, bis sich ein Vernehmungsoffizier wieder erbarmt und man in eine andere enge Zelle gesperrt wird. Bei dieser Gedenkstätte kommen jährlich 1500 Besucherinnen und Besucher ungefähr, schauen sich das an.
Im Monat.
Sie sind hier die Chefin an diesem doch sehr bedrückenden Ort, beeindruckend, aber bedrückend. Was motiviert Sie, sich eigentlich dauernd damit zu beschäftigen?
Na, man muss, denke ich, also so ein Ort ist ein Lernort für Demokratie. Ja, wenn man das hier sieht und daran auch erkennen kann, wie Diktaturen funktionieren, ich glaube, dann hat man eine Menge mitbekommen. Und an mir ist es also, diese Dinge hier festzuhalten, möglichst viele Fakten zu dokumentieren. Ich führe viele Interviews mit Häftlingen, hole die Auskünfte ein.
Also ehemaligen Häftlingen, die hierher kommen?
Genau, ja. Und das soll ausstellungsmäßig dann hier auch zu sehen sein. Und jeder Besucher, der hierher kommt, hat dann auf sehr, zurückhaltende Weise Informationen über die Geschichte dieses Ortes, findet er hier vor.
Also ein Dokumentationszentrum, ein Mahnmal, auch ein Plädoyer für die freie Gesellschaft, für die Demokratie. Gabriele Schnell, herzlichen Dank.
Felix Gerne. Münger auf dem Rundgang durch das Stasi-Gefängnis. Wirklich ein trauriges DDR-Geschichtskapitel, das Stasi-Gefängnis da der Lindenstrasse, wo heute zum Glück als Gedenkstätte und Mahnmal da steht. Die Stasi, die Staatssicherheit, war ein ganz wichtiger Teil des DDR-Schrecksystems und die DDR ist 1949 nur entstanden, weil Deutschland von der Siegermacht aufgeteilt worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Wo und wie die Teilung stattgefunden hat, das erzählen wir Ihnen in dem Treffpunkt als nächstes.
Another day ahead. It seems to last forever, and time goes slowly by.
Also wir alle haben in der Schule für Geschichtsprüfungen namens Daten und Orte auswendig gelernt. Zum Beispiel, von wann bis wann hat der Zweite Weltkrieg gedauert? Richtig? 1939 bis 1945. Oder, andere Frage, wie hat das Abkommen geheissen, das die Siegermächte nach dem Krieg unterzeichnet haben und Deutschland daraufhin in West und Ost geteilt worden ist? Sicher, das weiß niemand oder nur ganz, ganz wenig. Potsdamer Abkommen wäre die richtige Antwort. Solches bleibt einem nicht wirklich im Gedächtnis, wenn man es einfach so auswendig lernt. Aber wenn man dann an so einem Ort ist, wie der Felix Münger und ich, wir sind ja da an der Lindenstraße im ehemaligen Stasi-Gefängnis, dann wird die Geschichte plötzlich greifbar und man ist auch selber wirklich auf eine Art ergriffen. So geht es uns beiden. Das Potsdamer Abkommen, das ich da vorher erwähnt habe, ist übrigens im Cäcilienhof unterschrieben worden, in einem Schlössli, wo in einem wunderschönen Park am Rand von Potsdam steht. Felix Münger, Reporter, Produzent, studierter Historiker, Fotograf, Onliner und alles, was du noch machst während dieser Treffpunkt-Tour. Warum Potsdam?
Das ist ganz ein einfacher Grund. Dort mal nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, also im Mai 1945, haben die Siegermächte Großbritannien, die USA und die Sowjetunion wollen eine Konferenz machen, um darüber zu entscheiden, wie es mit dem Deutschland, das man jetzt besetzt hat, weitergehen soll. Man hat kein gutes, geeignetes Gebäude in Berlin gefunden, in der Hauptstadt, wo man es gerne gemacht hätte. Man ist dann in die Umgebung schauen und hat dann in Potsdam eben das Schlössli gefunden, den Cäcilienhof, der noch aus Zeiten vom Kaiser Wilhelm II. Von Anfang des 20. Jahrhunderts stammt. Dort hat man das gemacht. Potsdam ist zwar während dem Zweiten Weltkrieg auch zerstört worden, aber das Schloss Cäcilienhof, das ist noch unversehrt dort gewesen und ist auch gerade in Sachen Sicherheit, um so eine Konferenz durchzuführen, ist das sehr geeignet gewesen, weil es ein bisschen abgelegen war.
Was genau, Felix, ist denn geregelt worden bei diesem Abkommen? Was ist drin gestanden?
Ganz ein Haufen. Es ist ein Haufen verhandelt worden, wie es mit Deutschland weitergehen soll. Es ist um Fragen gegangen, wie man das Land entnazifiziert. Also, wie geht man mit den Rädelsführern, wie geht man mit den Mitläufern vom Nazisystem um? Wie tut man Deutschland entmilitarisieren, also Rüstungsabbau? Es ist darum gegangen, wie macht man aus dieser Diktatur eine Demokratie, ein völlig anderes politisches System. Und natürlich ist dann eben auch darüber befunden worden, wie es territorial weitergehen soll. Also, was ja uns auch jetzt diese Woche besonders interessiert, 20 Jahre nach dem Mauerfall. Man hat dann beschlossen, im Potsdamer Abkommen, dass Deutschland, das ehemalige Deutsche Reich, soll in vier Sektoren aufgeteilt werden, in vier Besatzungszonen, so wie Berlin schon aufgeteilt worden ist, nämlich in einen amerikanischen, britischen, sowjetischen und auch französischen Sektor. Also auch den Franzosen hat man dann noch einen Sektor gegeben, obwohl die hier bei dieser Potsdamer Konferenz nicht dabei gewesen sind, weil es nicht als wichtige Siegermacht gehalten haben. Und man kann doch sagen, das Potsdamer Abkommen ist einmal so eine Teilung von Deutschland, aber es ist noch nicht in dem Sinn, in dem Potsdamer Abkommen festgelegt worden, dass man den Deutschland endgültig teilt. Das hat sich dann mehr so im Laufe der Zeit ergeben.
Aber wie denn genau? Wie hat man dann nachher dieses Deutschland in Ost und West aufteilt?
Ja, das ist halt zu erklären damit, dass sich die Koalition der Hitlergegner, also USA, Großbritannien, Sowjetunion, im Laufe der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg abgekühlt hat. Man muss sich vorstellen, das sind zwei ganz verschiedene Systeme gewesen, auf der einen Seite das kommunistische, auf der anderen Seite das kapitalistische System. Die haben sich zum eben den italienischen Faschismus und natürlich eben den deutschen Nationalsozialismus militärisch niederzuringen, haben die sich ad hoc so quasi verbündet. Man hat dann auch zuerst denke ich, ja, die Koalition könnte über den Zweiten Weltkrieg aus bestehen haben. Das ist dann aber nicht passiert. Es hat eine Abkühlung gegeben. Es hat vor allem wahrscheinlich zu tun mit einer ganz unterschiedlichen Wahrnehmung, jeweils vom anderen. Also so auf westlicher Seite hat man das Gefühl gehabt, ja, die UdSSR will den eroberten Osten, Osteuropa, eben auch Ostdeutschland nicht mehr loslassen. Die UdSSR wiederum hat dem Westen den Vorwurf gemacht, ja, sie sind Imperialisten, sie wollen den Westen, wo sie eben befreit haben vom Nationalsozialismus, so quasi imperialistisch ausbeuten. Und so kommt es zu einer Abkühlung, wo man dann gar nicht so genau weiss, wo ist jetzt der Bruch passiert. Also es gibt verschiedene so Marksteine wie 1946 der Churchill, der hier sagt, es gibt jetzt einen eisernen Vorhang, der durch Europa durchgeht, Ost und Westen. Im Osten hat der Stalin angefangen, die Länder sowjetisieren, also nach sowjetischem Vorbild umbauen. Es hat dann, der Präsident Truman, der amerikanische, hat dann die Ideologie vom Containment prägt. Also man muss den Gegner eindämmen. Die Angst vom kommunistischen Reich, das sich immer weiter ausdehnen will, ist da beschworen worden. Der Westen hat dann Westdeutschland hat mit dem Marshallplan wirtschaftlich enorm unter die Arme gegriffen. Der Osten hat das nicht gemacht in dem Ausmaß. 1948 hat der Stalin Berlin abgeriegelt. Die Berlin-Blockade ist dort passiert. Also man hat probiert, den Westen so quasi auszuhungern, was mit der berühmten Berliner Luftbrücke können verhindert werden. Also die Westalliierten haben den West-Berlin eben über die Luft versorgt. Und 1949 könnte man sagen, ist denn der Bruch, denn wird unabhängig Staaten gegründet, BRD im Westen und DDR im Osten. Ab dann ist der Anfang eigentlich passiert, wo die Welt geteilt ist in Ost und West, wo dann ganz unterschiedliche Entwicklungen nehmen. In Bezug auf Deutschland ist für die DDR natürlich verheerend gewesen, dass ganzen Haufen Leute dann abgewandert sind, die sind geflochen. Ganze Spitalbelegschaften sind da plötzlich verschwunden, von einem Tag auf den anderen. Und so ist es dann auch dazu gekommen, dass 1961 sich eben die ostdeutsche Diktatur entschieden hat, in Berlin die Mauer zu bauen, um eben die eigenen Leute an der Flucht zu hindern. Der 13. August 1961, könnte man sagen, ist so etwas wie die Keimgründung der DDR. Oder? Ab dann ist die Situation stabil gewesen, ab dann hat das ostdeutsche Volk nicht mehr davonlaufen können. Und so könnte man zum Schluss sagen, gibt es eigentlich einen Bogen von dem Potsdamer Abkommen, wo eine Teilung einmal skizziert, aber überhaupt noch nicht in Stein meißelt, wo dann je länger, je definitiver wird im Zug vom Kalten Krieg, wo sich die Spannungen zwischen Ost und West vergrössern, wo die Welt zum Teil auch an den Rand von einem Atomkrieg bringt. Und das endet dann 1989 mit dem Fall von der Berliner Mauer.
Jetzt drehen wir aber das Geschichtsrad noch mal ein bisschen zurück. Du bist ja gestern noch in dem Konferenzsaal gewesen, wo das Potsdamer Abkommen unterzeichnet worden ist, in dem Cäcilienhof. Und wie es dort aussieht, das hören wir jetzt in deiner Reportage.
Der Raum, der macht einen sehr erhabenen Eindruck. Er ist etwa 26 Meter lang, etwas über 10 Meter breit und er ist auffallend hoch. Ich würde sagen, mal etwa über 10 Meter gegen 12 Meter hoch. Die Decke ist gewölbt und von der Decke oben runter hängt ein riesiger goldiger Kronleuchter. Und zwar genau über der Mitte vom runden Tisch, der im Raum steht. Der Boden ist ausgelegt mit rotem Teppich und die Wände sind verkleidet mit Holzdäfer. Bei mir ist jetzt der Harald Bernd, er ist Verwalter hier vom Schloss. Harald Bernd, vor uns steht ein riesiger, runder Holztisch, Durchmesser würde ich mal sagen etwa 3 Meter. Dann hat es 15 Stühle, habe ich gezählt, rund um diesen Tisch herum. 3 große Stühle und dann bei jedem Stuhl stehen noch 4 weitere Stühle. Wie genau muss man sich denn das vorstellen? Wie lief das ab?
Wir sind ja hier in diesem großen Saal, wo die Verhandlungen stattgefunden haben zwischen den 3 Siegermächten, USA, Großbritannien und Sowjetunion. Die Frage, wo war Frankreich? Frankreich war keine Siegermacht, wurde demzufolge auch nicht eingeladen, fehlte hier bei den Verhandlungen, sicherlich auch politisch sehr interessant. Aber es saßen eben hier der amerikanische Präsident Truman, der sowjetische Staatschef Joseph Stalin und von britischer Seite Premierminister Winston Churchill, der noch während der Konferenz abgelöst wurde durch seinen Nachfolger Clement Attlee.
Und die saßen dann also auf den großen Stühlen, die sind etwas breiter und sind etwas verziert. Und auf den kleinen Stühlen, die ich vorhin erwähnt habe, wer saß denn da?
Ja, es mussten ja noch militärische, politische Berater dabei sein. Links vom Repräsentanten saß immer der Dolmetscher. Es wurde Russisch und Englisch gesprochen, simultan übersetzt, ohne jegliche Technik. Und rechts davon saßen dann immer noch der Außenminister, der stellvertretende Außenminister. Und auf jeden Fall gebraucht wurde auch immer der Außenminister des jeweiligen Landes.
Und wie muss man sich denn das vorstellen? Diese großen drei, eben Churchill, Stalin, Truman, die saßen da auf den Stühlen und haben da miteinander gesprochen. Wie ging das konkret?
Also die Verhandlungen standen hier immer nur am Abend statt. Immer etwa so ab 17, 18 Uhr. Kam man hier im Schloss zusammen. Man traf sich normalerweise auch am Tage zu unter 4-Augen-Gesprächen. Erst dann fuhr man am Abend hierher in das Schloss Cäcilienhof, kam durch 3 Türen herein, die man hier links und rechts vom großen Saal sieht und traf sich dann unmittelbar vor der Verhandlung am Tisch. Und dann sprach man 2-3 Stunden über die wichtigsten Fragen, die schon am Vormittag meistens von den Außenministern vorbereitet wurden.
Also die kamen durch 3 separate Türen rein. Die fallen mir eigentlich erst jetzt auf, weil sie recht gut versteckt sind, eigentlich in der Holztäfelung des Raumes. Wo haben denn die Delegationen gewohnt? Ich nehme an, auch getrennt, wenn die schon durch getrennte Eingänge hier in den Verhandlungsraum kamen.
Ja, das zeigt ja ganz deutlich, diese Trennung der Eingänge, die auch sich fortsetzt in den Eingängen zum Schloss überhaupt. Es gab 3 separate Zugänge ins Schloss hinein und so gab es auch 3 Orte oder 3 separate Sektoren, wo die Delegationen wohnten. Die waren zwar alle im wilden Vorort Babelsberg untergebracht, aber hermetisch abgeriegelt. Man war hermetisch voneinander abgeriegelt.
Und wie wurde denn da verhandelt? Gab es energische Diskussionen oder ging das immer sehr gesittet her und zu?
Also gesittet würde ich schon sagen, man hat sicherlich sehr ernsthaft und sehr intensiv und sehr anregend sich unterhalten über die wichtigen Probleme, die anstanden. Es war eine riesen Flut von Problemen und die Ergebnisse der Konferenz zeigen ja, wie schwer es war, sich da überhaupt zu verständigen.
Sie haben mehrere Stunden hier drinnen verhandelt an diesem Tisch, obwohl der Raum sehr hoch ist. Ich nehme an, da wurde die Luft dann irgendwann schon mal so ein bisschen dick. Wie hat man sich da verpflegt? Wie lief das mit der Verpflegung?
Ja, das ist auch eine spannende Frage. Ich sagte ja bereits, dass die Delegation nicht im Schloss Tizianov wohnten. Sie mussten aus Babelsberg erst hier rüberfahren und genauso Ende einer Konferenz, dann mit einer Rückfahrt nach Babelsberg, wo man sich dann gegenseitig auch einlud. Man hatte ja nicht nur ernsthaft zu verhandeln und über die Zukunft Deutschlands und der Welt zu entscheiden, sondern man hatte ja auch einen Sieg zu feiern. Und das hat man ausgelassen getan. Man hat in den Villen Babelsbergs große Gala-Diners gegeben mit Musik und Getränken und reichlich gutem Essen und Wein. Es wurde also wirklich auch ausgiebig gefeiert.
Harald Berndt, Sie sind hier der Verwalter einer historischen Stätte. Hier wurde Deutschland geteilt, mindestens rückblickend kann man das sagen, auch wenn man das damals so noch nicht im Sinn hatte. Was bedeutet es Ihnen, hier Verwalter zu sein?
Also es ist insgesamt eine ganz wichtige Aufgabe, dass man auch die Erinnerung wachhält an dieses, wenn ich so sagen darf, mit bedeutendste geschichtliche Ereignis des 20. Jahrhunderts. Das erfüllt uns mit Stolz und mit Freude, macht auch viel Spaß, wenn man sieht, wie Menschen ergriffen in diesem Raum sind, wie man ihnen erklären kann, welche Bedeutung diese Konferenz für Europa für uns alle hatte und das ist schon eine große Herausforderung.
Sind Sie noch ergriffen? Sie haben gesagt, die Besucher sind da ergriffen. Gibt es bei Ihnen diese Ergriffenheit noch, wenn Sie in diesen Raum kommen?
Ja, uneingeschränkt ja. Es geht gar nicht anders. Also mir läuft fast immer eine Gänsehaut über den Rücken, wenn ich auch selbst manchmal noch eine Führung mache, werde ich selbst emotional davon ergriffen, wenn ich über bestimmte Dinge spreche, eben über die Teilung Deutschlands, die zwar hier nicht entschieden wurde, aber die dann im Erfolge der Potsdamer Konferenz ja leider geschehen ist. Also das geht einem schon sehr nahe und ich glaube, das wird auch nicht aufhören.
Dass bei Ihnen zuhause so etwas wie Gänsehaut aufkommt, wenn man da zuhört, wenn man aktiv bei der Weltgeschichte, die da passiert ist, mit dabei ist. Die Teilung der Welt durch den eisernen Vorhang in Ost und West, die bis 1989 gedauert hat, die beiden Seiten haben sich bis auf 10 bewaffnet. Die Teilung hat dazu geführt, dass man sich gegenseitig ausspioniert hat. Und da zu Potsdam gibt es eine Brücke, wo man Agenten austauscht hat. Ich gebe euch euren Spion zurück, wenn ihr unseren Spion auch wieder zurückgeben. So hat das Spiel geheißen und funktioniert. Wie genau, erfahren Sie als nächstes. Das Spy Who Came In From The Cold, der Spion, der aus der Kälte kam, das ist ein Buch, das sie möglicherweise auch gelesen haben und ein Buch, das auch verfilmt worden ist. Und das ist nicht nur Fiktion, sondern es gibt auch die Realität. Und zwar gibt es die Realität in Form von der Kliniker Brücke, da in Potsdam. Da sind nämlich Agenten austauscht worden. Und zu dem Thema begrüße ich jetzt Hannes Wittenberg, stellvertretender Direktor des Potsdamer Museums. Ein Mann, der aus dem Osten kam, sozusagen. Guten Tag, Herr Wittenberg.
Schönen guten Tag.
Herr Wittenberg, ich habe gelesen, dass in den Jahren 62 bis 86 dreimal eine Agentenaustauschaktion stattfand, bei welchen insgesamt, glaube ich, 38 Spione dann eben ausgetauscht wurden. In der DDR hießen die Kundschafter. Wer hat da mit wem getauscht? Können Sie ein konkretes Beispiel uns erzählen, wie das damals vonstatten ging?
Ja, das Interessante ist an der Brücke natürlich, dass die Brücke den Namen hatte, Brücke der Einheit, und sie teilte zwei Systeme. Und Ost gegen West hat ausgetauscht. Es ist also bei diesen Agentenaustauschen so gewesen, zumindest bei den zwei letzten, 85 und 86, dass tatsächlich aus dem ganzen sowjetischen Bruderland Leute kamen, also aus der Tschechoslowakei, aus Polen, sind die sogenannten Kundschafter dann ausgetauscht worden, gegen meistens Kundschafter des KGB, die im Westen festgesetzt worden sind. Angefangen hat das Ganze gewissermaßen mit zwei Fotografen. Der eine war ein Spionagefotograf, Gary Powers. Der ist 1960 mit seinem Spionageflugzeug abgeschossen worden, ist dann in Haft gekommen, sollte also 10 Jahre hinter Gittern sitzen und ist aber nach 2 Jahren ausgetauscht worden. Und er ist ausgetauscht worden gegen einen russischen Spion, der sich in New York niedergelassen hatte als Künstler, als Maler und als Fotograf. Der hatte allerdings eine viel längere Haftstrafe vor sich. Das war Rudolf Iwanowitsch Abel. Der sollte insgesamt 30 Jahre in Haft sitzen, und er ist so haarscharf am elektrischen Stuhl vorbeigeschrammt. Aber man hat sich damals in den USA überlegt, dass er vielleicht mal ein gutes Faustpfand ist gegen jemand anderen, und das war ganz gut. Also so konnte man diesen Austausch 1962 dort auf der Kliniker Brücke ein Jahr nach der wirklich zementierten Teilung der beiden Systeme vornehmen.
Es gab auch mal einen Fluchtversuch, habe ich gelesen. Jemand versuchte mit dem Lastwagen, glaube ich, in den Westen zu fliehen. War das erfolgreich?
Ja, das ist durch die Westberliner Presse gegangen. Das ist in der Tat erfolgreich gewesen. Ein LKW beladen mit leeren Gasflaschen ist also eine Zeitbombe, eine tickende Zeitbombe. Wenn man da sozusagen schießt oder Funkenflug kommt, dann geht das hoch. Das haben die drei Bauarbeiter auch gedacht. Die haben natürlich nicht gesagt, dass die Dinger leer sind. Nicht? Die Grenzer waren der Meinung, die sind voll. Und so sind sie also wirklich bis zur letzten Sperre durchgedrungen. Und das Verrückte ist, wie an anderen Stellen auch, in der Stasi-Gedenkstätte in der Lindenstraße ist es nämlich auch so, immer dann, wenn so ein Fluchtversuch klappt, dann rüstet man auf. Und diese Aufrüstung an der Kliniker Brücke, wie auch hier in der Lindenstraße bei einem Fluchtversuch, die waren umsonst. Das war dann noch ein Jahr und dann fiel die Mauer. Also der hat eine Schranke durchbrechen können, weil die Betonlagerung nicht massiv genug war. Und die Schranke hat sich einfach verbogen, Metall, und der LKW war durch. Danach hatte man es verstärkt, und wenn die Mauer nicht gefallen wäre, einen zweiten Fluchtversuch auf diese Art hätte es nie gegeben.
Jetzt nie gegeben, dann wäre das verstärkt. Und 1989 sind dann viele Menschen, als die Mauer gefallen ist, über diese Brücke dann zum ersten Mal nach Berlin gegangen.
Ja, das ist also wirklich fantastisch. Ich habe ein Foto mitgebracht vom 12. November, wie die Trabi-Schlange hier auf der Brücke steht. Ganz oben im Brückenbogen noch ein riesiges DDR-Emblem, was wir jetzt inzwischen im Museum haben. Dass das mal möglich werden würde, hat sich der DDR-Bürger nicht wirklich gedacht. Aber das Zweite, was ich aus dem Museum mitgebracht habe, hat uns selber etwas verwundert oder vielleicht auch ein wenig irritiert. Das ist ein Stempel der Kliniker Brücke. Ich habe ihn mal mitgebracht, links, und zwar da steht Zollverwaltung der DDR, Grenzübergang Kliniker Brücke. Und wir haben uns natürlich einen Scherz gemacht, ein neues Datum reingemacht von 1991. Wir können jetzt Dokumente fälschen. Ne?
Super. Und ganz legal und ohne Angst. Herzlichen Dank, Hannes Wittenberg. Spion, Kalter Krieg, Stasi-Gefängnis sind alles schlimme Sachen, wo das DDR-Regime nie wirklich offiziell darüber geredet hat. Man hat lieber über die Errungenschaften vom Sozialismus geredet. Bildung für alle oder Gesundheitsversorgung für alle natürlich. Und vor allem das Recht auf Arbeit hat man betont. Wie beurteilt man das heute, 20 Jahre nach nach dem Mauerfall, 20 Jahre nach dem Ende der DDR, das Recht auf Arbeit, sie erfahren es von Menschen, die es erlebt haben, in der zweiten Stunde aus Potsdam im Treffpunkt auf der Spuren von der ehemaligen DDR.
DRS1 unterwegs mit dem Treffpunkt aus der ehemaligen DDR.
Und zwar ist Potsdam unser Ort, wo wir heute sind. Der Felix Münger und ich, der Tommy Scherer, wir sind auf Spurensuche in der ehemaligen DDR, machen eine Reise durch die ehemalige DDR und senden heute aus Potsdam, weil da nach dem Zweiten Weltkrieg die Siegermächte mit dem Potsdamer Abkommen die Teilung in West und Ost beschlossen haben. Das Resultat kennen wir alle. Die Deutsche Demokratische Republik ist entstanden. Aber die DDR hat mit Demokratie etwa so viel zu tun gehabt, ja, wie ein Elefant mit Skifahren. Nämlich nichts, überhaupt nichts, ausser, und das haben wir bis jetzt sehr häufig gehört auf unserer Reise, ausser, dass die ehemalige DDR den Menschen, und das sagen viele, das Recht auf Arbeit gebracht und gegeben hat. Damals in der DDR sei es besser gewesen, die Situation mit der Arbeit, wie heute in der Wiedervereinigung mit der Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland. Der Kampf um die Arbeit, da reden wir gerade konkret drüber. Eine junge Frau erzählt nämlich, wie sie die Arbeitssituation da in Westdeutschland erlebt.
I see neon
Das Recht auf Arbeit, das ist eine Errungenschaft von der DDR, die im Gegensatz zu vielem anderen, wo man in der DDR auch auf die Beine gestellt hat, funktioniert hat. Arbeitslosigkeit nämlich gleich null in der DDR, aber das Recht auf Arbeit, das hat man seit der Wiedervereinigung, seit 20 Jahren, eben eigentlich auch wieder verloren. Bei uns jetzt in der Sendung Romy Kulika, 27-jährig, Mutter einer 5-jährigen Tochter. Guten Tag, Frau Kulika.
Guten Tag.
Sie selber haben mir erzählt, dass Sie immer wieder arbeitslos gewesen sind in den letzten 10 Jahren, seit Abschluss Ihrer Ausbildung. Wie schlimm haben Sie denn diese arbeitslosen Zeiten erlebt? Wie schlimm war das für Sie und Ihren Alltag und Ihre Familie?
Also es war durchaus sehr schlimm. Es ist natürlich sehr langweilig. Man fühlt sich nutzlos. Man hat das Gefühl, einfach nichts wert zu sein. Man bewirbt sich. Und erst nach geraumer Zeit bekommt man dann doch endlich die Chance, wieder an Arbeit zu gehen. Teilweise dann auch befristet. Aber Gott sei Dank ist das Arbeitsamt da immer sehr hinterher gewesen und hat sich halt immer stets und ständig bemüht, dann doch Angebote zu schicken, um sich bewerben zu können. Also
was waren denn die Gründe für die arbeitslosen Zeiten, die Sie erlebt haben?
Fehlende ja, Abitur halt. Solche Sachen wie Abitur oder Studium wurden damals oft verlangt von Arbeitgebern. Und wer halt diese Sachen nicht hatte, wer halt kein Abitur hatte, der hatte halt in dem Sinne Pech gehabt und musste halt gucken, dass er halt die Tätigkeiten bekam, die man halt ohne solchen Abschluss bekommen konnte.
Und Sie haben ja auch verschiedene Male Arbeit verloren. Weshalb?
Viele waren davon befristet gewesen. Das war ein großer Grund gewesen. Teilweise dann halt auch Stellenabbau, dass die Arbeitgeber gesagt haben, wir müssen halt Stellen abbauen, um, weil es halt nicht da war. Das Geld eben wahrscheinlich nicht, um die Mitarbeiter zu bezahlen. Und darum wurde halt gesagt, das wären halt die, die neu sind, halt dann entlassen. Ja,
also eine harte Situation für Sie, als Sie in diesem Arbeitsleben angefangen haben. Sie kannten die DDR, Sie sind heute 27, Sie kannten die DDR nur bis zu Ihrem 7. Altersjahr. Nachher gehörten Sie ja plötzlich dann eben zu dieser BRD nach der Wiedervereinigung. Hat man da zu DDRs Zeiten, also wenn Sie sich zurückerinnern, über dieses Recht der Arbeit gesprochen? War man da stolz drauf? War das ein Thema?
Also Thema in dem Sinn nicht wirklich. Wir hatten alle Arbeit, also wir kannten das gar nicht. Jetzt im Familienkreis, im Freundeskreis, da war keiner arbeitslos. Die Arbeitslosigkeit kam dann halt erst nach der Wende, viele Jahre nach der Wende dann halt erst. Aber klar, man war natürlich stolz. Man hatte seinen Beruf, man hatte seine Position und da war man natürlich sehr stolz drauf, natürlich.
Darf ich Sie fragen, was Ihr Vater, was Ihre Mutter gearbeitet haben?
Also beide Eltern sind bei Behörden, also Zoll und meine Mutter bei der Stadt, ja.
Und was haben Sie in der Zeit gemacht? Sie waren ja noch klein, beide Eltern weg.
Das war völlig normal, dass wir Kinder nach der Schule, wir hatten eine Ganztagsbetreuung bis 16 Uhr und dann sind wir nach Hause gekommen und unsere Eltern waren dann wenige Minuten später auch zu Hause. Also das war bei uns ganz normal. Also wir waren Schlüsselkinder, wie man heute so schön sagt, so für eine halbe Stunde kann man sagen. Und dann war das völlig in Ordnung. Also wir hatten unseren Tag zusammen alle und konnten das auch sehr genießen, ja.
Heute sind Sie ja selber Mutter, eine 5-jährige Tochter. Wenn Sie die beiden Systeme vergleichen, was ist besser für ein Kind oder für die Kinder?
Kann ich nicht wirklich positiv jetzt irgendwas drüber sagen, denn ich muss sagen, ich bin ja nur alleine mit meiner Tochter und arbeite im Schichtsystem und ich muss sagen, wenn ich meine Eltern mit ihren geregelten Arbeitszeiten nicht hätte, könnte ich nicht arbeiten gehen. Das wäre für mich gar nicht möglich, weil ich, wie gesagt, Schichtsystem meistens bis 22 Uhr abends. Also es gibt keine Kinderbetreuung bis, sage ich mal, 22 Uhr, wo man da irgendwie drauf zurückgreifen könnte. Das geht gar nicht. Also das kann man nicht vergleichen. Und ich habe es auch immer wieder jetzt speziell in dem Bereich, in dem ich jetzt tätig bin, dass es gar nicht anders geht. Also entweder man hat einen Partner oder wenn man alleine ist, kann man diesen Job halt eben nicht machen.
Sie sind Kundenberaterin, beraten Kunden, wenn es um Prepaid-Karten geht, also im Mobilfunk sind Sie tätig oder wenn es Roaming-Gebühren gibt, die man nicht versteht, also die Auslandverbindung etc. etc. Glauben Sie, Sie hätten eine einfachere Arbeitssituation, wenn es die DDR noch gäbe?
Davon gehe ich aus, ja, definitiv. Also ich denke, ich hätte bessere Chancen schon bei der Ausbildung gehabt. Ich musste lange gucken und suchen, dass ich eine Ausbildung überhaupt gefunden habe. Ich denke, das wäre einfacher schon mit der Ausbildung und doch auch danach dann gleich in Arbeit zu kommen. Ich denke, das wäre einfacher gewesen als heute, ja. Es ist heute wirklich ein Machtkampf um jede Arbeitsstelle, die man kriegen kann. Also ich denke schon, ja.
Also lieber das Recht auf Arbeit als freie Marktwirtschaft?
So ungefähr, ja.
Wie erleben Sie Ihre Freunde? Wie erlebt Ihr Umfeld die Arbeitssituation hier in Potsdam?
Es ist unterschiedlich. Also ich habe eine Freundin, die kommt gar nicht zur Arbeit. Die ist ständig am Bewerben, schon seit mehreren Jahren. Die schafft es gar nicht. Und dann habe ich eine andere Freundin, die halt von einem Job in den nächsten springt, mehr oder weniger, weil halt die Arbeitssituation dort, ja, wie soll ich es vorsichtig ausdrücken, also mehr oder weniger naja, sie fühlt sich dort halt so ein bisschen benachteiligt, so vom Gehalt her und solche Sachen. Also sie ist gelernte Verkäuferin und muss halt kämpfen und bekommt halt hohe Positionen angeboten, aber zu dem gleichen Gehalt wie alle anderen. Und naja, das geht halt schon so seit Jahren, dass man halt da von einem Job zum anderen springt. Schon schwierig.
Was machen Sie für eine Erfahrung? Werden Menschen, die aus dem ehemaligen Osten kommen, benachteiligt, wenn es um Jobs geht?
Was ich mache? Ja. Was soll ich machen? Also ich finde es natürlich traurig, aber viele natürlich bewerben sich auch dann in Berlin oder so, da wo die Gehälter halt angepasst werden, tarifmäßig und alles. Aber jetzt hier bei uns, also da gibt es eigentlich nicht viel zu machen. Viele versuchen natürlich zu flüchten, mehr oder weniger, irgendwo in den Westen, wie man so schön sagt, um dort halt Arbeit zu bekommen.
Wird man denn gefragt, ob man aus dem ehemaligen Osten sei oder ob man im Westen groß geworden ist?
Also ich finde, man merkt es. Man merkt, man kann an vielerlei Sachen, das zum Beispiel am Benehmen oder am Verhalten einiger Menschen, kann man genau erkennen, das ist ein Ossi und das ist ein sogenannter Wessi.
Was gibt's denn für Klischees hier?
Also Wessis sind meistens besserwisser Menschen.
Welche?
Na, das sind die Wessis dann, ja. Ja, Entschuldigung, aber das ist halt, wie gesagt, das ist so ein Klischee, ja, das stimmt schon durchaus. Ja, die wissen halt alles besser und Ossis, ja, ich bin einer, ich will uns nicht schlecht machen, ja, weiß ich nicht. Also Ossis sind eigentlich immer sehr fleißig, also das ist so das, was ich jetzt so im Kopf habe. Immer bemüht nach Arbeit und eigentlich sehr fleißig. Gut, das ist natürlich heute vielleicht wahrscheinlich auch anders. Es gibt halt heute auch viele, die sich da gehen lassen in der Hinsicht, aber so würde ich uns schon beschreiben.
Was wünschen Sie sich für Ihre 5-jährige Tochter?
Für meine 5-jährige Tochter wünsche ich mir eine tolle Ausbildung, vor allem erstmal neue oder eine schöne Schulzeit auf jeden Fall, dass die sehr erfolgreich wird, dann eine tolle Ausbildung und natürlich einen, ja, einen sehr festen Job, wo ich keine Angst haben muss, dass irgendwas passiert. Ja.
Wir drücken Ihnen die Daumen und alle, die uns jetzt zuhören. Danke vielmals, Romy Kuriker, für die Information. Vielen Dank, alles Gute. Die Jugend sagt man, ist Zukunft vom Land. Das hat der DDR damals gewusst. Und darum ist die Jugend früh an sozialistischen Staatsbetrieb hergeführt worden. Stichwort zum Beispiel FDJ, Freie Deutsche Jugend. Eine Massenorganisation, wo wir als nächstes da in dem Treffpunkt aus Potsdam wissen wollen, wie genau ist das abgelaufen, wenn man mit 14 zum Beispiel eben Mitglied von dieser FDJ geworden ist.
Game to play, your eyes they show no fear. I burn inside and cannot wait to be the man that feels your body close, is here to set you free, to hold you near and satisfy your needs. You shiver as I touch your neck, slowly close your eyes. I can't resist you even if I try. Surrender to the touch as we lay there side by side, and everything around us disappears. If you believe in love tonight, I'm gonna show you one more time. If you believe and let it out, no need to worry, there's no doubt. Fingers through my hair, your lips come close to mine. The tension becomes more than I can bear. Then you wrap your arms around me, and I feel your every move. This feeling could now lead us anywhere. Now we leave the world behind us, this moment we will share. Just you and me, that's how it's meant to be. Never wanted you so much, I feel your every breath as you gently whisper in my ear. If you believe in love tonight, I'm gonna show you one more time. If you believe and let it out, no need to worry.
Von der ehemaligen DDR. Das ist, das könnte man so sagen, der rote Faden von unserer Treffpunkt-Tour, von unserer Reise, wo wir seit dem Dienstag unterwegs sind, Zwickau, Leipzig. Dort haben wir schon Halt gemacht, gestern, vorgestern. Heute senden wir von Potsdam, aus der Stadt, wo das Potsdamer Abkommen von der Siegermacht nach dem Zweiten Weltkrieg unterzeichnet worden ist und Deutschland dann damit geteilt worden ist und daraus DDR gegründet worden ist. So, und jetzt reden wir über die Jugend und wie wir junge Menschen damals in der DDR an den Sozialismus hergeführt hat. Die Freie Deutsche Jugend, die FDJ, das war etwas sehr Wichtiges gewesen. Was hat man dann als Mitglied der FDJ müssen machen oder machen dürfen? Gabriele Schnell, Sie sind ja die Beauftragte dieser Gedenkstätte, die wir heute als Sendestandort haben wählen dürfen. Die zuständige Frau quasi, wir haben sie schon gehört. Wie war das damals mit dieser FDJ? Hat man da beitreten müssen? Hat man beitreten wollen? Wie war das?
Na, eigentlich fing es ja noch viel früher an. Ja, man ist als kleines Schulkind in der ersten Klasse Jungpionier geworden. Das war also die erste Stufe. Und da haben einem die Leute in der Schule gesagt, da kannst du ganz stolz drauf sein. Und dann kriegst du ein Halstuch. Und dann gab es noch ein Käppi dazu und eine weiße sogenannte Pionierbluse. Und da haben also kaum jemand hat sich dem verweigert. Also das war ja auch dann mehr noch eine Entscheidung der Eltern für die kleinen Kinder, weil das alles also eine extrem atheistische Ausrichtung auch hatte, haben zum Teil die Kinder von Pfarrern oder von so ein paar ganz besonders mutigen Leuten gesagt, mein Kind macht das nicht mit. Aber wer dann nicht dabei war, der war von Anbeginn stigmatisiert und hatte das also dann auch scharf später, wenn es dann an die Berufswahl ging, dann also ganz extrem auch zu spüren bekommen. Und dann ging das so weiter, nach den Jungpionieren wurde man ab der 5. Klasse, glaube ich, der sogenannte Tellmann-Pionier. Das war also schon die nächste Stufe. Ja, und ab der Klasse 8 wurde man FDJler. Und das war also so ein Automatismus, das ging im Grunde immer weiter. Und dann ist das natürlich von den Elternhäusern auch unterschiedlich gewesen. Also wenn einem da immer bei diesen Ereignissen und Aktivitäten eben gesagt wurde, dass wir sind für den, das ist unser Beitrag der Jugend für den Frieden und die sozialistische Jugend in der DDR. Und man hat das dann zu Hause den Eltern erzählt und die haben da eben nicht so sehr drauf reagiert. Ja, und da hat also ein kleines Kind auch schon gespürt, das sind eigentlich irgendwo zwei Welten.
Das heißt, man wurde als Jugendliche, sagen wir mal, geschult, oder man könnte vielleicht heute auch, wenn man es extrem ausdrückt, von Gehirnwäsche sprechen, oder wäre das ein zu starker Ausdruck?
Nein, das würde ich, das ist zumindest ein plastischer Ausdruck, der erklärt, was das bedeutet hat.
Gut, warten Sie mal schnell. Dieser Gedanke, der mir vor durch den Kopf geschossen ist. Also man wurde als Jugendlicher quasi mit einer Gehirnwäsche in der Schule auf diesen Start vorbereitet. Und zu Hause traf man dann seine Eltern, die eben noch das System ohne die DDR gekannt haben, und die haben dann einen gar nicht verstanden. Das heißt, die Kinder haben dann wie auch die Eltern versucht, an dieses System, an dieses politische System heranzuführen.
Na, die Eltern haben einen, glaube ich, schon verstanden. Aber man muss hier differenzieren. Es gab ja auch diejenigen, die das alles toll fanden. Ja, die also, wo das also zu Hause genauso im Grunde ablief wie in der Schule. Aber es gab eben auch eine ganze Reihe von anderen Menschen. Ich bin glücklicherweise in so einem Elternhaus aufgewachsen, was also diesem System kritisch gegenüberstand. Und dann haben Eltern eben die Aufgabe gehabt, einerseits das Kind nicht nicht in so eine Form zu bringen, dass es dann in der Schule sagt, was die Eltern denken, sondern man hat so jemand wie ich frühzeitig mitbekommen, das sind zwei Welten und wenn man die eine verlässt und in der anderen ankommt, dann ist es am klügsten, man spricht nicht über diese eigentliche wichtige Welt. Das war immer ein Stück ein Zwiespalt, aber das klingt aus heutiger Sicht schizophren, das war es auch damals, aber es war normal. Ja, es war nichts, man lernte damit auch umzugehen.
Hatte man dann in der Schule auch schon Kontakt mit der Ideologie der Bespitzelung, des Denunzierens? Hat man das den Kindern auf andere Weise beigebracht und erzählt, dass es eben wichtig sei, dass man andere Menschen beobachtet und wenn man etwas Böses sieht oder beobachtet, müsse man das melden? Ging das in diese Richtung?
Also das ging schon in diese Richtung. Da war natürlich nie das Wort Bespitzeln gefallen, aber es ging eben immer, die DDR ist der sozialistische deutsche Staat, die Bundesrepublik, das ist der Nazi-Nachfolgestaat, das sind alles Nazis, alles Feinde. Und wenn man für den Frieden ist, dann muss man für die DDR sein. Also so in diese Richtung ging das schon. Und dieses Bespitzeln, das hat wirklich so auch stattgefunden. Also von den Lehrern zu den Schülern. Zum Beispiel wurde, als ich Kind war, in der Schule gefragt, wie die Uhr im Fernsehen aussieht. Und da gab es nämlich einen Unterschied zwischen der Uhr im DDR-Fernsehen und der Uhr im Westfernsehen, also in der ARD. Die eine hatte für die Minuten Pünktchen und die anderen Striche. Ja, und damit haben sich die Klassenlehrer bei 10-Jährigen oder 8-Jährigen im Grunde schon, haben die Kontrolle ausgeübt, was gucken die Eltern für den Fernsehen.
Und das ist ganz perfide Methoden.
Ja, also das mit der Uhr, das hat, glaube ich, jedes Schulkind erlebt. Man hat natürlich auch die Lehrer oder die FDJ, die Pionierleiter und die FDJ-Leiter, die haben dann auch so im freundschaftlichen Gehabe gesagt, du sag mal, was ist denn mit dem Peter los oder mit der Karin? Ne? Also man hat schon ausgehorcht, ja. Stasi war auch an Schulen verbreitet unter den Lehrern. Es gab auch Schüler, die dazu missbraucht wurden, muss man ja sagen. In gewisser Weise waren das jugendliche Stasi-Spitzel sind auch Opfer, ne? Aber in den Schulen bedurfte es der Stasi gar nicht so sehr. Also dieses DDR-Bildungssystem, das hat auch ohne Stasi funktioniert, dass alles beobachtet wurde, kontrolliert wurde und die Leute und auch die Schüler eingeschüchtert und auch verängstigt wurden.
Ein Wort noch zum Sport. Das hat man vor allem in dieser Zeit, dass die DDR bestand, natürlich auch im Westen sehr, sehr verfolgt. Die DDR war erfolgreich in ganz, ganz vielen Sportdisziplinen. Immer wieder die DDR-Fahne, die DDR-Nationalhymne, Goldmedaillen zuhauf. Das System, das man innerhalb der DDR aufgebaut hat, um auch diese Spitzensportler zu züchten oder heranzubringen, wie war das? Wie hat man das erlebt? Wurde das von ganz Anfang an schon systematisch betrieben? Du bist ein Handballer, du bist ein Leichtathlet, du bist ein Schwimmer, dann geh mal und mach mal. Musste jeder da irgendwie zeigen, ob er vielleicht ein Spitzensportler sein könnte?
Also ich denke, dass das so ganz unten begann. Das kann man jetzt auch, das hatte auch was Positives in einer gewissen Weise. Und ich bin selber so einen Weg gegangen als Läuferin, Mittelstreckenläuferin in der Leichtathletik. Also Sport hatte einen großen Stellenwert. Man hat auch viele Angebote auch gehabt für die Jugendlichen und Kinder. Natürlich immer in diesen Pionier- oder FDJ-Strukturen. Und wenn dann Talente da waren, dann wurden die auch gefördert. Ja, ich bin selber noch, also auf dieser breiten Ebene hängen geblieben, aber wer sich dann als Spitzentalent herausstellte, die sind dann natürlich auch stark in diese Wege gepresst worden. Und was dann da alles damit zu tun hatte, Doping und so weiter, das kennen Sie sicher auch, ja. Ich habe hier einen ehemaligen Häftling, der also dann später, weil aus politischen Gründen ihm die Sportkarriere dann zerschlagen wurde, dann kam der als 17-Jähriger auf die Idee, weil es für ihn nur Sport gab, in den Westen zu flüchten, wurde geschnappt, landet in diesem Gefängnis. Der ist heute schwerst krank durch die Dopingmittel, ja, die ihm verabreicht wurden.
Diese Geschichten, die sind natürlich bekannt. Da ist der Westen auch nicht unbefleckt dabei. Da gibt's ähnliche Geschichten. Mich würde noch ein anderes Thema interessieren. Gab's in der DDR bei der Jugend Rebellion? Gab's die Teenager-Probleme? Gab's die Aufklärung? Gab's Drogenprobleme? Oder hat man das verschwiegen? Wie war das?
Rebellion gab's. Und wie, möchte ich sagen. also es, vielleicht muss man sich jetzt auch vorstellen, alles, was es im Westen gab, gab es ganz klein auch in der DDR. Und es haben immer Jugendliche versucht zu rebellieren. Allerdings hat man das oft verstecken müssen. Ja, man wollte einen Ausbildungsplatz haben, man wollte studieren, das hat man ein bisschen geheim halten müssen. Aber das war also eigentlich eine starke Rebellion. Die hatte was gegen die ältere Generation, wie das immer ist, aber sie war eben in der DDR auch gegen das System gerichtet, diese Rebellion. Da gibt es ganz viele Facetten, da gibt es also Underground-Musikgruppen oder literarische Zirkel und so weiter. Ja, ein Drogenproblem, glaube ich, gab es in der DDR nicht. Einfach deshalb, da war die Grenze zwischen Ost und West zu scharf, als dass da nennenswert aus dem Westen Drogen in die DDR gebracht werden konnten. Aber sonst gab es also alles. Ja, und die Musik, also gerade Musik, das war ja also immens wichtig in der DDR. Man hat nur, jemand wie ich, wir haben nur Westmusik gehört. Und denen war es furchtbar, wenn man zur Disco ging. Und dort gab es die Vorschrift, nur 30% Westmusik und 70% Ostmusik. Und Ostgruppen hatten Namen wie zum Beispiel Rote Gitarren. Ja, und dieses Wort Rot, das hat einen ja schon, da haben wir uns halb tot gelacht. Ne? Die Musik war vielleicht gar nicht schlecht, aber das hätten wir schon deshalb gar nicht akzeptieren können.
Herzlichen Dank für den Einblick in diesen Teil der DDR, Gabriel Schnell. Schauen wir da im Treffpunkt als nächste Situation für Potsdam an, als Wirtschaftsstandort im Vergleich zu anderen Bundesländern und was man der Jugend, wenn du jetzt über die Jugend damals zu DDRs Zeiten geredet und was man der Jugend heute für eine Arbeitsperspektive geben kann, das als nächstes im Treffpunkt.
Sincerità, adesso è tutto così semplice. Te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punti all'eternità. Adesso è un rapporto davvero. Siamo partiti da zero, all'inizio era poca ragione. Nel vortice della passione, fare rifare l'amore. Per ore, per ore, per ore, aver poche cose da dirsi. Paura da volte pentirsi, ed io, coi miei sbalzi d'umore. E tu, con le solite storie, lasciarsi ogni due settimane. Bugie per non farmi soffrire. Ma a volte era meglio morire. Sincerità, adesso è tutto così semplice. Con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile all'eternità. Adesso sembriamo due amici, adesso noi siamo felici. Si litiga, quello è normale, ma poi si fa sempre l'amore, parlando di tutto e di tutti. Facciamo 2000 progetti, tu a volte ritorni bambino. Ti stringo e ti tengo vicino. Sincerità, scoprire tutti i lati deboli. Avere sogni come stimoli, puntando all'eternità. Adesso tu sei mio e ti appartengo anch'io. E mano nella mano dove andiamo si vedrà. Il sogno va da sé, regina io tu re. Di questa storia sempre a lieto fine, sincerità. Adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile.
Da.
der Treffpunkt aus Potsdam und Arbeit haben war zu DDR-Zeiten ein Grundrecht, das Recht auf Arbeit. Ja, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen komisch, wenn Sie uns zuhören. Was? Schaffen? Schaffen ist doch ein Zwang, sagen jetzt sicher viele. Natürlich nicht, wenn man sich Gedanken macht über das Schaffen. Und das machen sich vor allem die, die keine Arbeit haben. Man merkt dann nämlich schnell, wenn man arbeitslos ist, wie leer und leblos. Und nicht nur wegen dem fehlenden Geld, dass man dann irgendwie ist und dass man wird, wenn man keine Arbeit hat. Arbeit ist in jeder Beziehung wichtig, das kann man einfach so mal festhalten. In der DDR hat es eben sogar das Recht auf Arbeit gegeben. Und heute sieht es gerade in den neuen Bundesländern, das sind die Teile, die vorher zu der DDR gehört haben, in den neuen Bundesländern schitter bis bewölkt aus auf dem Arbeitsmarkt. Das kann man sagen. Bei mir jetzt Isabel Walling von der Agentur für Arbeit. Herzlich willkommen, Frau Walling.
Hallo.
Hallo. Arbeitslosigkeit, das ist ein grosses Thema. Das merken mein Kollege Felix Münger und ich auf unserer Reise. Je länger, desto mehr. Was machen Sie denn konkret mit dieser Agentur für Arbeit gegen die Arbeitslosigkeit?
Also erstmal ganz kurz zu unseren Aufgaben. Als Agentur für Arbeit sind wir dafür zuständig, in Arbeit und in Ausbildung zu vermitteln. Und zugleich zahlen wir für diejenigen, die gerade keinen Job haben, das Arbeitslosengeld. Und unser Ansinnen ist es natürlich, einen Ausgleich auf dem Arbeits- und Lehrstellenmarkt zu schaffen, dass zum einen bei den Unternehmen die Stellen, die wir haben, zu rekrutieren und auf der anderen Seite diese Stellen dann halt auch an den Mann oder an die Frau zu bringen.
Das heißt, Sie sind eine Art eine Drehscheibe?
Wir sind eine Art Drehscheibe, genau.
Aber Sie selber können keine Jobs kreieren?
Das ist nicht das erste Ansinnen. Das erste Ansinnen ist wirklich, auf dem ersten regulären Arbeitsmarkt einen Ausgleich zu schaffen. Aber natürlich ist es schon so, dass wir für besondere Zielgruppen auch geförderte Projekte initiieren können.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel für Schwerbehinderte, für Langzeitarbeitslose, auch für Ausländer, die halt noch sprachliche Probleme haben, um nur mal so ein paar Beispiele zu nennen.
Weshalb, das habe ich so gelesen, steht Potsdam, das ist die Hauptstadt vom Bundesland Brandenburg, besser da als der Rest von Brandenburg?
Also wir haben hier in Potsdam eine sehr günstige Lage, weil wir einfach mal nah an Berlin dran sind. Wir sind nah am Speckgürtel. Ja, so sagen wir. Wir sind nah am Hauptstadt-Speckgürtel. Und dadurch ist es natürlich schon so, dass viele größere Unternehmen der Logistik, der Industrie sich weniger im Zentrum von Berlin ansiedeln, sondern eher im Randbereich, so auch schnell auf der Autobahn sind. Und das ist dann wiederum unser Bezirk. Außerdem sind wir Landeshauptstadt. Wir haben den Großflughafen Berlin-Schönefeld in unserem Bezirk, der 2011 an den Start gehen wird. Und das alles spielt dann natürlich schon ein, dass die Lage hier bei uns verhältnismäßig positiv ist.
Geben Sie uns doch schnell einen Überblick, welche Branchen sind hier ansässig?
Also wir haben natürlich einen stark ausgeprägten Verwaltungsbereich, weil wir Landeshauptstadt sind. Aber auch in der Biotechnologie hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan, auch im sozialen Bereich. Potsdam ist ein Medienstandort, ohne Frage. Und wie ich schon erwähnt habe, Logistik, Luftfahrt, das sind auch entscheidende Wirtschaftsfaktoren hier bei uns.
Wir haben heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass neu die rot-rote Koalition das Ruder übernimmt, die SPD und die Linke. Was müssten die für Impulse setzen, damit sich die Situation verbessert? Wo gibt es Bedarf? Wo könnte man neue Arbeitsplätze bauen? Wo gibt es Innovationsmöglichkeiten?
Wir hoffen uns natürlich, dass wir weiterhin die Rahmenbedingungen erhalten, um unsere gute Arbeit fortzusetzen. Für uns ist es besonders wichtig, weil wir einfach auch schon Branchen haben, wo es einen Fachkräftemangel gibt, dass wir unsere Informationsarbeit weiter fortsetzen, dass wir langfristig auch darauf hinwirken können, dass wir zum Beispiel auch in 5-6 Jahren noch genug Personen haben, die Lehrer werden wollen, die in der Altenpflege arbeiten, genug Ingenieure haben. Und das erhoffen wir uns natürlich schon von der Politik, dass wir da entsprechend unterstützt werden, um den Wirtschaftsstandort Brandenburg auch weiterhin nach vorn zu bringen.
Was ist eigentlich wichtiger, dass die Politik aktiv wird oder dass die Industrien oder die Wirtschaft selber sich hilft, damit die ganze Situation sich verbessern kann?
Ich glaube, da muss beides zusammenspielen. Die Politik muss den Rahmen geben und die Industrie, die Wirtschaft muss das Bewusstsein haben. Und wir müssen einfach da sein, um dann auch den Ausgleich zu schaffen und um es den Unternehmen auch einfach zu machen, auch mal einen Schwerbehinderten zum Beispiel einzustellen, der genauso seine Leistungen bringen kann, wenn er die richtigen Rahmenbedingungen hat. Also ich glaube, da muss einfach alles einspielen. Also eins allein funktioniert nicht.
Gibt es Menschen, Dieses Problem kennen wir in der Schweiz zum Beispiel auch, wird heftig diskutiert, die eigentlich nur so tun, als ob sie Arbeit suchen, aber eigentlich gar keine Arbeit wollen.
Diese Menschen wird es sicherlich überall geben, aber ich wehre mich dagegen zu sagen, das ist das Gros der Arbeitslosen. Das Gros der Arbeitslosen möchte wirklich und ist auch wirklich auf der Suche und sucht nach Unterstützung dabei. Es gibt ja verschiedene Instrumente, um auch rauszufinden, ob derjenige wirklich möchte. Das ist nicht unbedingt, denjenigen zu einem Unternehmen zu schicken und das Unternehmen dann zu vergnatzen, weil derjenige gar nicht möchte. Da gibt es andere Instrumente, Trainingsmaßnahmen, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Aber wie gesagt, mir ist es nochmal wichtig, an der Stelle zu sagen, ich glaube nicht, dass es das Gros der Leute ist.
Das habe ich auch nicht gesagt, sondern ich glaube, man kennt dieses Problem und ich denke auch bei euch. Geben Sie uns doch zum Schluss noch ein paar positive Beispiele, wo Sie Arbeit vermitteln konnten.
Also im Moment sind wir sehr erfolgreich halt in der Altenpflege. Also wer im Moment hier bei uns in der Altenpflege einen Job sucht, der findet auch. Händeringend werden im Moment auch im Metall-Elektro-Bereich Leute gesucht. Jetzt gab es so einen kleinen Knick durch die weltwirtschaftlichen Entwicklungen, aber auch da haben wir in den letzten Jahren große Erfolge erzielt. Und ein schöner Erfolg war auch ein Möbelhaus vor 2 Jahren hier in Potsdam, wo wir nahezu alle Kräfte über uns vermitteln konnten.
Isabel Wolling, danke schön. Herzlichen Dank für die Informationen zur Situation, wie es hier ist in Potsdam mit der Arbeit und der Arbeitslosigkeit. Sanssouci, waren Sie schon da?
Natürlich.
Ah, ich war noch nie da und ich kann es mir auch jetzt nicht leisten von der Zeit her. Das ist ein wunderbares Schloss vom Friedrich dem Großen. Das ist sicher eine der Sehenswürdigkeiten von Potsdam. Ich habe leider keine Zeit, das anzuschauen. Dafür kann ich reden über Potsdam als Tourismusziel, das nächste Mal im Treffpunkt.
Oh.
Wie schwierig ist es, eine Stadt touristisch attraktiv darzustellen oder zu vermarkten, wo so eine schreckliche Vergangenheit hat, wo jeder weiss, Potsdam gleich DDR, gleich Unterdrückung, gleich Stasi, gleich Reisebeschränkung und was man eben alles noch so weiss. Wie schwierig ist es, so ein Image wegzubekommen? Sonja Kunz von Potsdam Tourismus, die uns sehr, sehr unter die Arme gegriffen hat für die Konkretisierung dieser Sendung, für die Vorbereitung. Herzlichen Dank zuerst nochmals dafür und danke vielmals.
Ja, gerne.
Sonja Kunz, Sie arbeiten als Touristikerin daran, aktiv, Potsdam zu vermarkten, jetzt würde mich wundern nehmen, kann man dieses DDR-Image, sagen wir mal, das System des Schreckens loswerden? Kann man das? Oder ist es umgekehrt, dass man versucht, Touristen sogar mit einem leichten Gruseln im Nacken hierher zu bringen, damit sie sich das, was man vorher nur immer vielleicht gehört, gelesen hat, selber mal ansehen kann? Also versucht man, das Image loszuwerden oder arbeitet man gerade eben mit diesem Image der ehemaligen Osten, die ehemalige DDR?
Also bei uns geht es um die touristische Vermarktung, nicht um Verklärung von der Geschichte, sondern wir werfen ganz klar den Blick nach vorne, wollen zeigen, was sich innerhalb der 20 Jahre seit Fall der Mauer hier in Potsdam getan hat. Wir merken aber, dass gerade die Geschichte 20 Jahre Mauerfall doch bei den Touristen und gerade bei Touristen aus dem Ausland auf großes Interesse stößt. Man hat hier einige Sehenswürdigkeiten wie die Kliniker Brücke, die West-Berlin mit Potsdam verbindet, die auch sehr bekannt geworden ist durch den Austausch von Spionen oder dann noch Schloss Sizilienhof als Ort der Potsdamer Konferenz. Dort haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg die Alliierten Churchill, Truman und Stalin sich getroffen und über das Nachkriegsdeutschland entschieden. Und wir merken, dass diese Themen bei den Touristen sehr von Interesse sind.
Wir stehen ja hier selber an einer solchen Gedenkstätte. Es ist ein Mahnmal, die Lindenstraße, ein Stasi-Gefängnis. Welche Nationen, welche Menschen interessieren sich denn speziell für diese Vergangenheit oder für diesen Teil der Geschichte?
Ja, wir merken, dass es auf großes Interesse stößt bei Leuten aus Westdeutschland, die vielleicht zum ersten Mal hier in den Osten reisen, sich das hier anschauen und gerade auch bei Schülergruppen, bei denen das Thema 20 Jahre Mauerfall, Kommunismus auf dem Themenplan steht, besuchen das, aber auch Touristen aus dem Ausland, die mehr erfahren wollen über die Vergangenheit, was sich hier getan hat, dass hier ehemalige Häftlinge inhaftiert waren, besuchen hier die Gedenkstätte, die ein Ort der Erinnerung ist.
Welche sind die stärksten Nationen oder die Menschen aus den am meisten Menschen kommen? Welche sind die Nationen?
Aus dem Ausland jetzt bezogen sind ganz vorne liegen die Niederlande, die hier Potsdam besuchen, gefolgt von Großbritannien, dann Österreich, die Schweizer folgen an Rang 4, die hier nach Potsdam kommen.
Welche Nationen, das ist immer auch eine wichtige Aufgabe, wenn man im Tourismus arbeitet. Welche Nationen möchte man neu dazugewinnen? Welche Länder möchte man neu ansprechen?
Ja, wir haben sehr viele Tagestouristen, die von Berlin nach Potsdam kommen, gerade aus Italien und Spanien. Und unser Ziel ist es, dass diese Touristen hier im Hotel übernachten, hier in Potsdam bleiben, mehrere Tage hier in Potsdam verbringen. Und unsere Zielmärkte sind neben Polen, Niederlanden, Großbritannien, Österreich, die Schweiz, dann auch klar Italien und Spanien.
Wenn man den Restaurationsbetrieb mal ein bisschen speziell anschaut oder die Hotels, dann gibt's immer das große Thema, wird auch bei uns in der Schweiz immer wieder diskutiert, bei uns selber, wie freundlich sind wir, wie viel Charme haben wir, sind wir gute Gastgeber. Wie ist das hier in Potsdam?
Ich denke, dadurch, dass der Tourismus eine große Rolle spielt hier in Potsdam, sind die Potsdamer ein sehr gastgeberfreundliches Land. Ausgezeichnet gibt's hier auch die Potsdamer Gastlichkeit, wo sich Betriebe zertifizieren lassen können. Und ich denke, dass die Gäste hier einen schönen Aufenthalt haben in Potsdam und sehr gastfreundlich empfangen werden, weil es doch eben ein sehr wichtiger Markt ist für die Leute. Viele arbeiten im Tourismus und sind eben davon auch abhängig, dass es hier ein attraktives Reiseziel ist.
Kontrollieren Sie das oder gibt es da Erhebungen zwischendurch, um das messen zu können? Müssen wir da noch nachlegen? Wie sieht das aus?
Wir machen Besucherumfragungen. Wir befragen unsere Gäste, wie es ihnen hier in Potsdam gefallen hat, wie sie zufrieden sind, ob sie die Stadt weiterempfehlen möchten und sehen, dass die meisten sehr überrascht sind von Potsdam durch die zahlreichen Sehenswürdigkeiten, die hier auf engstem Raum geballt sind. Dadurch, dass Potsdam ja eine ehemalige Garnisons- und Residenzstadt von preußischen Königen ist, gibt es hier zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die auch von der UNESCO geschützt sind, was viele gar nicht erwartet haben, bevor sie nach Potsdam gekommen sind. Und wir sehen in unseren Befragungen eine große Zufriedenheit und auch, dass viele Gäste eben Potsdam als Ziel weiterempfehlen und auch noch gerne wiederkommen möchten.
gesehen?
Ich habe noch nicht viel gesehen. Wir wohnen gleich hier um die Ecke. Aber was mir aufgefallen ist, als wir hierher gekommen sind, breite Straßen, so Chausseen und diese tollen, erhaltenen, wunderschönen Häuser. Ich wusste das gar nicht, dass offenbar ein großer Teil von Potsdam stehen geblieben ist während des Zweiten Weltkriegs und nicht kaputt ging. Hat man da extra Anstrengungen unternommen, auch aus touristischer Sicht, dass man diese Gebäude so schön wieder hergerichtet hat?
Ja, gerade nach dem Fall der Mauer wurde die barocken Innenstadt mit den Bürgerhäusern wieder sehr restauriert, aufwendig restauriert. Wenn Sie durch die Straßen laufen, sehen Sie manchmal noch ein Haus, das eben nicht restauriert worden ist. Da können Sie sich vorstellen, wie die Stadt nach dem Mauerfall aussah, sehr zerfallen. Und da wurden sehr viele Anstrengungen unternommen, um wieder den barocken Glanz in die Stadt reinzubringen.
Jetzt haben Sie vorher selber schon den Sizilienhof erwähnt. Den hatten wir auch schon in der Sendung als Thema. Ein kleines Schlösschen, Sanssouci. Friedrich der Große hat hier das tolle Schloss gebaut. Was gibt's denn noch für andere Sehenswürdigkeiten, die man vielleicht noch nicht so kennt in Potsdam?
Ja, in Potsdam gibt es eben 12 verschiedene Schlösser, wobei natürlich Sanssouci das bedeutendste ist. Dann gibt es 3 große Parklandschaften wie Park Sanssouci, Park Babelsberg und der Neue Garten, wo auch das Marmorpalais steht. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, sind die vielen Seen, die um Potsdam liegen. Potsdam ist wie eine Insel umgeben von der Hafenlandschaft, wo man sehr schön mit dem Rad auch in die Natur fahren kann. Dann verfügt Potsdam über historische Viertel, wie das holländische Viertel, was für holländische Handwerker gebaut worden ist. Das sind rote Giebelhäuser im Backsteinformat gebaut. Dann gibt es noch, das ist sicherlich deutschlandweit einzigartig, die russische Kolonie Alexandrowka. Das sind Holzhäuser, die gebaut worden sind für einen Chor aus Russland. Ja.
Was gefällt Ihnen persönlich am besten?
Mir gefällt die Vielfalt, die man hier in Potsdam hat. Man wandelt durch die barocke Innenstadt, kommt durch das Brandenburger Tor. Auch Potsdam hat ein Brandenburger Tor. Dann die vielen Parklandschaften, wo man sehr viel Ruhe genießen kann.
Sonja Kunz, ich bedanke mich ganz herzlich für die Informationen und wünsche einen schönen Tag. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Und das war der Treffpunkt da live aus Potsdam, aus dem ehemaligen Stasi-Gefängnis an der Lindenstrasse.
Talk about love. Talk about trust. Talk about forever, baby. When you talk about us, I give you my word. I stick to my guns. Believe me when I tell you, baby, that we just begun. You don't understand. Bye.
So, und jetzt sage ich Ihnen natürlich noch, was wir morgen machen. Morgen, und da freuen wir uns sehr drauf. Morgen, Berlin, die Stadt von der Mauer, die Stadt von der ja, eigenwilligen, manchmal recht kantigen Bewohnerinnen, Bewohner. Das haben wir jedenfalls so erlebt, als wir in der Vorbereitung für die Reise letzte Woche aus Zürich mit einem Haufen Berliner telefoniert haben. Manchmal konnte ich nämlich nicht mal den Begrüßungssatz fertig machen und die Stimme am anderen Ende vom Telefon ist mir wie ein Messer reingefahren. Warum geht's? Also, Achtung Berlin, die beiden freundlichen Schweizer, Felix Münger und Tommy Scherrer, sind im Anmarsch, im Gepäck, alle DRS1-Hörerinnen und Hörer. Und das sind auch morgen wieder ganz ein Haufen, oder? Eben, hast doch gewusst. Also, freue mich bis morgen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.